Vorpass, der Rugby-Podcast mit Vivian Bahlmann, Donal Peoples und Georg Molz auf meinsportpodcast.de.
Hallo und herzlich willkommen. Nach etwas längerer Pause sind wir wieder am Start. Big G und ich wollen über Rugby wieder sprechen. Big G, wie geht's dir?
Bam. Ja, ganz gut, ganz gut. Schon länger kein Rugby mehr gespielt selber. Schon ein, zwei Wochen nicht mehr. Aber jetzt am Wochenende fahren wir nach Neckarsulm. Das heißt, ich sollte auch mal wieder ins Training kommen diese Woche oder so.
Ja, blöd.
Ansonsten, Knie ist okay, Orthopädenbesuche zahlen sich aus. Ne? Ja, mal sehen, wie es da weitergeht. Wie lange ich überhaupt noch Rugby spielen kann.
Uff, das ist so deprimierend an.
Das zieht einen runter. Aber Rugby spielen hat ja nichts mit Rugby gucken zu tun. Das heißt, ich kann umso mehr Rugby gucken.
Oh ja,
das ist doch umso mehr hier erzählen darüber.
Und genau, wir hatten uns ja nicht länger digital getroffen zumindest, aber in die Realität haben wir uns getroffen letzte Woche und du wurdest 40. Alles Gute zum Geburtstag.
Ja, danke. Das muss aber gar keiner wissen, ne?
Ach so, genau, schnell mal raus. Delete.
Ja, danke für die Kaffeebohnen.
Waren die lecker?
Noch nicht ausprobiert.
Ach so.
Wir hatten noch ein halbes Kilo von anderen, sage ich mal so.
Okay.
Deswegen werde ich irgendwann die Woche reinmachen.
Sehr gut. Hast du jetzt, also Champions Cup, also ich meine, seit Six Nations, wo wir uns gesprochen hatten, ist einiges los. Champions Cup, URC kommt in den finalen Phasen auf jeden Fall. Und es wird ein bisschen so mehr Business-Time auf jeden Fall. Champions Cup hast du am Wochenende gesehen, schätze ich mal.
Genau. Haben wir schon drüber geschrieben, auch in der Gruppe mit den beiden anderen. Ja, können wir direkt starten. Leinster gegen Toulouse. Habe ich gesehen, gesamtes Spiel. Meine Vorfreude war mega groß. Wahrscheinlich die beiden Top-Club-Mannschaften in der Welt
momentan.
Zumindest war das die Ankündigung von vielen anderen und so haben es auch viele andere Medien gesehen. Crusaders gerade, kommen wir später noch so, im Super Rugby sind gerade ein bisschen nicht so in Topform, deswegen kann man Fug und Recht sagen, dass das Spiel eigentlich Highlight-Spiel des Jahres sein sollte.
Ja.
Nun ist die Frage, war es das?
Das Toulouse letzte Spiel war schon ein Highlight, ja, schon, also war schon, also das sind schon zwei Top-Mannschaften auf jeden Fall, die aufeinandertreffen und ja, finde ich, kann man schon gelten lassen, also es war auf jeden Fall geprägt von den zwei, ja, also beziehungsweise die zwei gelbe Karten, da wurden die meisten Punkte gelegt, aber ich glaube grundsätzlich war Leinster die bessere Mannschaft sowieso. Und irgendwie viel in den Medien wird berichtet und das mich auch ein bisschen durcheinander, als ich geguckt habe, das mit dem Positionswechsel bei der Verletzung hat auf jeden Fall irgendwie so ein bisschen für Verwirrung gesorgt.
Ja.
Und weiß nicht so unbedingt, ob das so nötig war.
Du sprichst es schon genau an. Also Leinster super gespielt und ich würde auch nicht sagen, dass sie ins Finale gecruised sind, sondern dass sie immer noch viel dafür arbeiten mussten, weil einige Medien haben heute gesagt, naja, Toulouse kam gar nicht, hat sich gar nicht richtig gezeigt, aber wie wir schon gesagt haben, zwei gelbe Karte, komische Positionswechsel, dann noch auswärts spielen, also für Toulouse auswärts, das war alles nicht einfach, aber trotzdem, ja, ich bin halt ein bisschen enttäuscht von Toulouse.
Ja.
Also, das meinte ich eben gerade. Top-Spiel, Leinster musste dafür immer noch viel arbeiten, denke ich, damit man doch so dominant war und vor allem die 2x10 Minuten gelbe Karte so eiskalt ausgenutzt hat. Aber wie gesagt, Toulouse hat sich selber so ein bisschen selbst zu verschulden. Also die vielen Undiszipliniertheiten,
ja.
Die gelben Karten, also Undiszipliniertheiten, die generell zu Straftritten geführt haben, dann die beiden gelben Karten und dann auch noch das Game Management, also vom Teammanager oder Coach oder wer auch immer, wer dann erstmal gesagt hat, naja, hier, wir gehen mit einem 6-2-Split rein und dann ist halt wirklich in der 9. Minute ja das passiert, was man nicht, was nicht passieren wollte. Und ich meine, wenn du den besten Spieler der Welt an 9 gerade hast und den dann auch out of position an 10 spielst, wo er viel weniger den Ball bekommt, man hat es ja dann auch sofort gemerkt, dass die andere 9, die ihn dann da ersetzt hat, es ist ja langsamer geworden.
Ja.
Ja, also ich, aber super, also Leinster eiskalt. Also die Defensive, da hat man noch einen starken Unterschied gesehen zu Toulouse. Toulouse wollte andauernd Ruck langsamer machen, andauernd versucht, Counter-Rucken anzusetzen.
Ja.
Und Leinster, das hat man die gesamte Saison gesehen, das haben wir sogar schon mal in Unterführung bei irgendwelchen Spielen, bei irgendwelchen Nachbesprechungen uns mal angeschaut, die committen niemanden oder sehr selten jemanden zum Ruck. Ne? Also Tackle, alle stehen sofort wieder auf und ab in die Reihe rein. Ne? Und das hat man da mal ganz krass den Unterschied gesehen.
Ja.
Und da konnte Toulouse auch nicht viel, also ich glaube nur der eine Versuch oder so, da hat man es geschafft, wirklich vom Line-Out schnell zu spielen. Wann war das wann ist der Versuch gefallen? Miafu in der 34. Minute oder so. Zum 27-14. Das war, glaube ich, das erste Mal, bis auf der allererste Versuch, aber eins der wenigen Male, wo man so schnell gespielt hat, dass Leinster, glaube ich, nicht hinterhergekommen ist in der Verteidigung. Aber das war auch das einzige Mal.
Ja.
Ja, aber die gelbe Karte für Ramos ganz klar, ne, 15. Minute.
Ja.
Die gelbe Karte für Netti, ja, ne?
Nicht so
war das rot.
Nicht so Netti. War das rot. Als ich das geguckt habe, so direkt dachte ich so, warum müssen wir die Wiederholung uns anschauen? Das war super rot. Und dann habe ich jetzt ein, zwei Podcasts gehört und glaube, die...
Waren das irische Podcasts?
Ja, die waren dann auch der Meinung quasi, dass es vielleicht doch irgendwie das Van Vlier auch so ein bisschen schuldig war, in wie er rangegangen ist, beziehungsweise ja, dass vielleicht Gelb okay war. Wie hast du das gesehen?
Also eigentlich wie du, ich dachte auch so, wow. Also Van der Vlier geht dran, wird dann zurückgebammt und versucht es dann wieder. Also es war schon eine komische Entscheidung, weil der Ball schon hinten am Ruckende war.
Ja.
Aber das sollte eigentlich nichts mit der Karte zu tun haben. Na, man kann sagen, oh, das war kein smartes Spiel oder so.
Ja.
Aber das sollte eigentlich nicht die Karte beeinflussen. Also ich meine, klar, der Franzose geht mit dem Kopf runter, knallt dann mit dem Kopf hoch und knallt dann mit Force, wie man so schön heute sagt.
Ja.
Gegen den Kopf von Van der Vlier. Nur, ich weiß auch nicht, was da die mit... Irgendwie fühlt sich eine rote Karte falsch an, aber ich dachte halt auch, es ist auf jeden Fall eine rote Karte, als ich es gesehen habe. Aber ich kann es auch nicht erklären. Also irgendwie... Weiß ich nicht, was wäre gewesen, wenn der Netti sich gar nicht bewegt hätte und Van der Vlier wäre reingegangen und hätte ihn als erstes mit dem Kopf berührt? Also...
Ja.
Wäre es dann eine rote für Van der Vlier gewesen oder eine gelbe?
Ja.
Nicht, dass das jetzt...
Ja.
Überlege ich mir. Es fühlt sich irgendwie komisch an. Also ich denke mal bei Rot, ja, vielleicht können sich da Leute auch nicht beschweren. Ich weiß nicht.
Wobei
man auch sagen muss, ich habe das Spiel dann auch in der Wiederholung geguckt und ich habe deinen Kommentar in der WhatsApp-Gruppe gesehen und dann gesehen, klare rote Karte. Und was vorher passiert ist, hat nämlich gar keiner gesehen. Andrew Porter, Lifting, hat den einen über die Horizontale im Tip-Tackle und sogar off the ball komplett, ne?
Ja.
Geliftet. Ich glaube, das war im Zuge eines Versuchs für Leinster.
Das war auf jeden Fall, da haben die gar nicht in der Wiederholung geschaut, ja.
Ich weiß nicht, ja, kann man debattieren, ob gelb oder rot oder gar nichts, aber ich dachte mir so, also wenn ich das schon zu Hause sehe, was macht denn der TMO?
Ja, gar nichts ist falsch, also es wäre auf jeden Fall eine gelbe Karte, glaube ich. Das müssen die auf jeden Fall nochmal anschauen und dann wären die auf eine gelbe Karte kommen, schätze ich mal.
Und Andrew Porter hat auch so ein bisschen, ich weiß nicht, das haben sie bei O2B gesagt, na, der hat schon so ein bisschen das Aggressive in ihm, ne?
Ja.
Und ich glaube, sowas muss man echt, sowas darf ich nicht, weil sowas wird in einem Viertelfinale bei der Weltmeisterschaft wird man sowas sehen.
Ja.
Da wird das auch geahndet. Wenn dann dein Lucid Prop runtergeht für 10 Minuten, das kann dir schon wehtun bei einer Weltmeisterschaft. Das hoffe ich, dass da nicht passiert. Aber wie gesagt, um nochmal einzelne Leute rauszustellen, Jameson Gibson Park, unglaubliche Übersicht. Ross Byrne, kein Kick verpasst. Hat auch die Penalties super zur Ecke gekickt.
Ja.
Hat sich da auch ein, zwei Mal richtig gefreut.
Ja.
Also Credit where Credit is due, sage ich mal so. James Ryan war damals noch, falls du dich erinnern kannst, letzte Lions-Tour hatte man überlegt, oh, der wird vielleicht sogar Captain sein, ne? Secret Contender. Dann wiederum viele Verletzungen, glaube ich, kam wieder nur sich richtig in Tritt, ne?
Ja.
Ist so meine Wahrnehmung. Aber jetzt ist er da, ne? Also diese gesamte Saison schon.
Ich glaube, er hat ja, dass diese so kam aus dem Nix natürlich als Jungspieler, dann irgendwie nonstop gewonnen und dann hat er so seine tiefe Phase und ich glaube, der ist er wieder davon erholt, wie du halt sagst und auf jeden Fall eins der ersten Namen noch im Teamsheet.
Ja, was sagst du noch zu Leinster so mit deiner
Brille? Ich glaube mal, dass es schon auf jeden Fall eine Top-Leistung war, dass man halt gesehen hat, okay, trotz einiger Verletzungen, dass man halt irgendwie gut sich auch, also man muss auch sagen, in der Hintermannschaft haben Saxton, Lowe und Henshaw direkt gefehlt, die sonst 100% gestartet hätten. Man hat den sehr gut ergänzt, also Natai hat super gut gespielt, der war auch lange verletzt, seit, glaube ich, Januar nicht gespielt. Hat mega gut gespielt, sehr viele entscheidende Momente hat gewonnen in dem Sinne. Ich glaube, Jimmy O'Brien war ein guter Satz. Larmor war so heiß und kalt, muss man sagen. Also ein bisschen hat da was gefehlt. Aber sonst fand ich gut, dass die Bank auf jeden Fall einen guten Impact hatte. Dass jemand wie Baird und Ryan Baird, der hat quasi sah so aus, ob er vielleicht länger verletzt sein würde, ist da wieder zurück, war gut, Jenkins, dafür haben die auch so solche Leute geholt, letzten Endes aller Tore, auch sehr stark. Ich finde das einfach so, dass das Spiel wirklich abgeschlossen hat, dass du solche Qualität noch von der Bank bringen könntest. Genau, und jetzt ist einfach schon interessant zu sehen, wie Leinster jetzt die nächsten Wochen gestalten wird, weil wir haben vom Halbfinale in Champions Cup zu Viertelfinale URC und dann Halbfinale, Finale, Finale, hoffentlich, wenn alles so glatt läuft, der auf jeden Fall sehr entscheidende Momente jetzt die nächsten Wochen. Aber ich fand das halt so grundsätzlich krass, auch gibt es im Park sehr starkes Spiel geleitet, Spiel des Tages auf jeden Fall. Also der Versuch von Sheehan war ganz schön krank, auf jeden Fall. Sein Finish war so, als ob er so ein Eckspieler wäre, was einfach so selbstbewusst da durchgegangen ist letzten Endes. Ich bin so ein bisschen wie du, das von Toulouse enttäuscht vielleicht, aber ich, wie gesagt, dieser mit der Verletzung schon in der Anfangsphase, also nach 15 Minuten, dieses Rotieren in der Hintermannschaft habe ich nicht so ganz verstanden. Und ich hatte nicht gesehen, dass jemand sich da verletzt hatte, aber ich war in der Kneipe und habe es geguckt. Na, war mir irgendwie nicht bewusst. Und dann habe ich nur gesehen, dass die ganze Zeit gepasst wurde von jemand anders auf 9. Und dann habe ich gesagt, wo ist Dupont? Und dann hat er nicht als Empfänger und dann ist er runter. Oder und dann habe ich das auch gar nicht verstanden. Und dann dachte ich, ist er auf innen gegangen irgendwo? Ich habe ihn gar nicht gesehen. Das ist einfach entscheidend, weil sonst ist es halt jemand, der immer am Ball ist. So, ja, immer ja, so ja. In Szene setzen kann. Und Intermark habe ich einfach gar nicht mehr gesehen. Also, ich wusste nicht, ich dachte vielleicht, dass Intermark verletzt oder so. Also, ich habe es irgendwie gar nicht gecheckt, wer verletzt war, wer raus war letzten Endes. Das hat irgendwie so nicht so ganz viel Sinn gemacht, tatsächlich. Und warum? Also die hätten andere Optionen gehabt, wenn die gesagt haben, okay, keine Ahnung, wir haben diese Innenspieler verloren und aber da Dupont und Intermark wegzubewegen, das hat einfach wenig Sinn gemacht. Also einer von denen man hätte Ramos auf 10 stellen können und dann Intermark auf Innen oder sowas, ich weiß halt nicht. Aber irgendwie Dupont wegzubewegen von seiner besten Position macht wenig Sinn.
Ja, die haben es im Spiel gegen Lyon vor ein paar Wochen, glaube ich, gemacht. Aber nur weil man das einmal gegen Lyon macht, in der französischen Liga, das ist nicht das Gleiche wie Semifinale höchster europäischer Clubwettbewerb, ne? Und ich meine, ich wette mit dir, die haben, das hat auch hier schon jemand auf einem anderen Podcast gesagt, die haben diese Kombi, haben die vielleicht mal 15 Minuten im Training durchprobiert.
Ja.
Die werden dann, wir machen hier 6-2-Split, also 6 Forwards, 2 Backspieler auf der Bank. Ja, lass uns noch mal ein paar andere Kombinationen jetzt im Training, so am Ende des Trainings, wenn schon jeder kaputt ist und du dann ganz kurz noch so 15 Minuten, mal ja, stell du dich mal dahin, du mal dahin und ja gut, das reicht halt nicht aus, ne? Also vor allem, du willst es, dein bester Spieler Nummer 9 der Welt, Hand am Ball die ganze Zeit hat. Das ist halt seine Stärke.
Ja.
Weil er halt alles kann. Aber gut. Ja, schade.
Indeed.
Finale in 3 Wochen, oder? 3?
Ja,
20. Wer ist da?
Ich bin da mit ein paar anderen Leuten. Genau, 20. Mai in Doppel.
Ja, wir spielen gegen HTV zu Hause. Ansonsten würde ich auch gerne dabei sein. Ach so, noch was zum Ticketing. Da weißt du vielleicht mehr. 5000 leere Plätze.
Ja.
75 Euro. Also es gab anscheinend Karten, die recht günstig waren, aber die waren sofort vergriffen und dann alle Karten waren 75 Euro. Auch keine Ermäßigung für Kinder.
Ja.
Und das war das Pricing von EPCR. Also
genau, die gestalten das hat letzten Endes. Ja, genau, viel wurde darüber gesprochen. Also letzten Endes genau das Thema mit dem Preis. Also ich glaube, der Preis hat nicht günstig, aber ich meine, ich habe auch solche Preise bezahlt. Letzten Endes ist, ich glaube, das hängt viel damit zusammen, dass jetzt die nächsten Spieler, also viele Spiele im Aviva, vielleicht haben Leute irgendwie nicht das Kohle, jedes Spiel irgendwie mitzunehmen, aber irgendwie das Komische war tatsächlich diese Ermäßigung oder irgendwas hat nicht mitzugeben. Da hätte man vielleicht irgendwie reagieren müssen oder sowas, aber ich weiß halt nicht, wie man das besser gestaltet. Aber man hätte auf jeden Fall noch mehr, sag ich mal, Kinder-Tickets vielleicht irgendwie verkaufen können und da irgendwie 5.000 ist echt schon eine Summe, also 2.000, keine Ahnung, aber 5.000.
Man hat es auch gesehen bei gewissen Kamerawinkeln,
genau.
Ne? Wenn irgendwie gekickt wurde oder so. Naja, gut.
Ja, keine Ahnung, zumindest irgendwie so einen halben Preis bieten oder sowas. Ich weiß halt nicht, aber das ist auf jeden Fall, ging halt vielen Medien halt rum. Auf jeden Fall grundsätzlich kein gutes Zeichen, obwohl es halt ein sehr beliebtes Spiel war. Kein geiles Zeichen.
Ja.
Kurze Pause und dann weiter, sagst du?
Kurze Pause, ja.
Okay, dann bis gleich in Teil 2 bei Vorpass.
Vorpass.
Da sind wir ja wieder, die Vorpass Boys. Genug über das eine Spiel gesprochen, vielleicht noch kurz zum Finale. Also Lancer gegen La Rochelle und La Rochelle hatte gegen Exeter relativ eindeutig gewonnen. War auf jeden Fall ein Uphill Battle sowieso für Exeter auswärts.
Ja.
Aber die haben es auf jeden Fall probiert, weil La Rochelle einfach an der Klasse, ne?
Also 47-28, Halbzeit 26-7. Ich denke, die 28 Punkte schmeicheln hier Exeter ein bisschen. Die sind auch, also die haben ganz am Anfang gescored durch Simmons. War auch verdient, der ist da an durch drei Leute durchgebrochen oder so.
Ja.
Aber dann kam halt lange nichts. Und die anderen Punkte wurden alle 58., 69., 74., wo vielleicht La Rochelle auch schon so ein bisschen abgeschaltet hat oder so.
Ja.
Würde ich vielleicht sagen. Weil, also die waren halt einfach zu gut. Und ich bin sehr gespannt. Also manchmal Defensive Positioning bei Exeter irgendwie gar nicht vorhanden, beziehungsweise hat La Rochelle halt super dahin gespielt und damit den Ball gespielt, wo keiner stand.
Ja.
Also sowohl 2, 3 Versuche, Aldri geht vom Ruck, glaube ich, gut, da waren sie auch ein Mann weiter unten, geht zur Blindside wieder zurück, wo keiner verteidigt hat. Der erste oder zweite Versuch auch dahin gekickt, wo kein Flügel- oder Schlussspieler stand. Echt alles schön anzusehen. Und manchmal einige Leute, so Jack Noel, ein bisschen out of position gestanden. Und ich glaube auch für Exeter, viele Leute gehen da, ne?
Ja.
Also,
ja,
ich sehe die jetzt ne, 3, 4, 5 Leistungsträger. Unser Freund Stuart Hogg, Retirement, mit 31 Jahren.
Ja.
Einige fragen sich, ob er irgendwie ein Gig bei Amazon oder bei BT Sports oder sonst wo bekommen man halt. Weil ich meine, der hätte ja noch 5, 6 Jahre weiterspielen können in Frankreich oder in Japan.
Ja, weiß ich auch nicht so ganz, ja. Noel geht nach Frankreich, Noel geht zu La Rochelle tatsächlich. O'Brien, der Innenspieler, geht zu
Simmons England. Geht auch nach Frankreich.
Simmons geht auch nach, also
Und hier der Center
Slade
geht auch.
Ich glaube, noch mal ein
Poirier. Bin mir gar nicht sicher. Ja.
Ist das verwechselt?
Ja, also schade, schade. Und wie, also ich sehe jetzt Exeter nicht nächstes Jahr hier so weit kommen. Können uns natürlich auch tauschen. Wer super gespielt hat, Curbalo.
Ja.
Wahrscheinlich eine der besten Neunen in der Welt, der nicht in einer Nationalmannschaft steht.
Dieses Zitat hast du einfach von jemand anders genommen, ja, aber gut.
Dieses Zitat habe ich von jemand anders genommen.
Ich traurig. Austin Healy, jemand, der gar keine Ahnung hat, und dann nimmst du seine Zitate, das ist traurig.
Aber da stimme ich doch zu.
Ja, okay, aber schreib doch die Liste auf von Leuten, die super sind, die gerade nicht Nationalmannschaft sind.
Ja, aber es geht doch darum, dass es die Neun ist.
Achso.
Och, Donnel.
Okay, dann wie viele Neuner gibt es, die sehr gut sind, die nicht Nationalmannschaft spielen oder spielen können?
Aber das ist die beste Neun. Darum, oh, Donnel.
So, man ist doch, wer ist der beste? Beste oh. 10?
Also der Typ hat halt vor 5, 6 Jahren dritte Wahl All Blacks gespielt und ist jetzt immer noch so gut oder so.
Ja, man könnte für Australien spielen.
Könnte auch für Australien spielen, hat sich sogar selber angeboten. Aber müsste dafür wahrscheinlich auch in Australien spielen. Ja, genau. Exeter, ja. Mehr oder weniger chancenlos. Ja. Wir machen wahrscheinlich ja noch einen Podcast, bevor du nach Dublin fliegst. Aber La Rochelle besser als letztes Jahr, schlechter als letztes Jahr?
Noch besser als letztes Jahr und wahrscheinlich Favorit für das Spiel. Also ich meine, sind jetzt dreimal im Finale. Ja, also wissen ganz genau, wie die gegen Lancers zu spielen haben und obwohl es halt auswärts hat, werden halt keine Angst haben. Sind eine bessere Mannschaft als letztes Jahr, sind mehr eingespielt, haben auf ein, zwei Positionen sogar gestärkt, würde ich halt sagen. Die werden halt gar keine Angst haben vor Lancers auf jeden Fall. Also das Einzige, was da in dem Sinne für Lancers spricht, ist, dass sie auf jeden Fall sehr gut sind, auch vielleicht, weiß ich nicht, besser als letztes Jahr, schwierig zu sagen, aber das Heimvorteil vielleicht kann man schon erwähnen.
Ja, ich bin gespannt. Achso, da kommen wir auch dazu. Ich weiß nicht, was denkst du über K.O.-Spiele? Vielleicht doch wieder Hin- und Rückspiel wie früher? Kannst du das?
Ja, also die schleifen nochmal oder die machen so nochmal eine Feedback-Schleife, so ein Konzept. Bin mal gespannt, wie es jetzt am Ende ausgeht. Finde grundsätzlich ja, so Heim- und Auswärtsspiel schon cool tatsächlich.
Also ich verstehe schon den Sinn, umso höher du im normalen Ranking, in den normalen Gruppenspielen oder sonst wo endest, umso mehr Heimrecht hast du. Das ist es ja, ne? Aber irgendwie weiß ich nicht. Also irgendwie fühlt es sich auch wieder falsch an. Aber ich meine, man hat so viel rumgedoktert jetzt schon hier mit Mannschaften und Spieltagen in Gruppenspielen und Gruppen und dann Finalrunde. Ich weiß nicht, ob man es irgendwann mal noch mehr verschlimmbessern kann, weil momentan ist ja überall der Wurm drin und alle Leute wollen irgendwo was verändern. Aber irgendwie, weiß ich nicht, wie du gerade sagst, wer weiß, ob es anders ausgegangen wäre, hätte man zuerst in Dublin gespielt und dann noch in Toulouse. Weiß ich nicht. Food for thought.
Ja. Was gibt es noch in der Rugby-Welt?
Was gibt es noch in der Rugby-Welt? Eine Sache habe ich eben gelesen, das hatte ich dir auch geschickt. Haben wir noch gar nicht so drüber gesprochen, aber es scheint so, als ob Leute auf uns gehört haben.
Geil.
Ne? TMO Bunker Rule wird jetzt bei der U20-Weltmeisterschaft in Südafrika ausprobiert.
Was bedeutet Bunker, das für die Leute zu Hause?
Das, also ich kenne es von Rugby League in Australien, von der NRL. Das heißt, es gibt irgendeine Entscheidung, die an den TMO delegiert wird oder die der vielleicht sogar automatisch entscheiden kann, so wie Try oder No Try. Und es gibt überhaupt gar keine Diskussion mit dem Hauptref auf dem Feld.
Aha.
Also der gibt die Entscheidung einfach ab und dann kommt so 5 bis 10 bis 20 Sekunden Decision Pending und dann steht da zum Beispiel Try oder No Try. Und
okay.
Auch gar kein Reasoning dahinter, also gar keine Begründung halt das oder das oder das, sondern einfach nur ja oder nein und das war's. Womit man natürlich, und das wollen glaube ich einige in Rugby Union nicht, man nimmt Also ich finde es gut, man nimmt Verantwortung vom Hauptschiedsrichter auf den Platz weg, ja. Aber das finden einige wiederum auch schlecht, weil er ist, man beschneidet den Schiedsrichter seiner Kompetenzen vielleicht.
Ja.
Sagen einige. Ich finde es an sich gut. Aber muss man sehen, ob das wirklich jetzt Südafrika U20 WM da erfolgreich getestet wird und ob das schon ausgerollt werden kann. Bei der Plan ist das, wenn das erfolgreich ist, das schon bei der Weltmeisterschaft anzuwenden. September fängt es an, das sind 4 Monate, bin ich skeptisch. Mhm. Obwohl ich es eigentlich sehen will.
Ja.
Und es gibt nach wie vor noch diese Regeln im Super Rugby in Australien und Neuseeland, beziehungsweise in Down Under. Das mit den 8 Minuten, wenn jemand für gelb vom Platz gestellt wird und dann wird nur entschieden, ob es noch eine rote ist oder nicht, ne? Und dann kann die Person nicht mehr drauf. Das hat auch da unten dazu geführt, dass das Spiel schneller geht.
Ja.
Und ich glaube, das wollen wir alle sehen.
Ja.
Schnellere Spiele und bessere Spiele. Ja. Ja. Was gibt's sonst noch so? Was habe ich dir denn sonst noch geschickt?
Was hast du denn noch? Lese ich mir noch vor. Was hast du noch auf der Agenda? Super Rugby, Tackle Height Laws, London Irish Finanzprobleme.
Ja, Tackle Height Law. Ich weiß nicht, ob es alle schon mitbekommen haben oder nicht, aber die RFU hat ja gesagt, für alle Amateurligen, ich weiß nicht, ob das auch die zweite Liga schon betrifft, Championship in England, gelten ab nächster Saison, die, ich weiß nicht, im August oder September anfangen wird wahrscheinlich, gelten neue Regeln, dass man jetzt Bellybutton oder Sternum, dass man nur noch da tackeln darf.
Mhm. Wow.
Hast du das mit? Also weil es halt sonst wie viel hundert oder Dutzende Concussions am Wochenende immer Gehirnerschütterung am Wochenende gibt, ja. Und man will das loswerden und deswegen sagt man, dass man unbedingt tiefer tackeln soll. Die Idee an sich ist vielleicht ganz nett, aber wie sollen Amateurspieler, die sonst schon nicht die fittesten sind,
ja.
Also also das ist schon mal ein Problem. Ich frage mich, wie das Referees in unteren Divisionen überhaupt behandeln sollen, weil also ich kenne eine Menge Leute, die sind auch über 1,90, 2 Meter groß,
ja.
die tackeln Schulter hoch, ne? Sagen wir mal, von 10 Tackles ist dann vielleicht einer sogar über der Schulter, was dann ein Straftritt ist. Und die anderen 9 sind ganz bestimmt nicht auf Dingshöhe.
Ja.
Auf Sternumhöhe. Also oder wie siehst du das? Also ich meine, wir haben beide ja in Amateurligen gespielt und also ich bin so schon froh, wenn Leute einigermaßen vernünftig tackeln können. Aber das jetzt.
Ja. Ja, so, ja, es ist relativ plötzlich wahrscheinlich, das ist das erste Problem und das gab jetzt schon ein bisschen hin und her tatsächlich.
Mhm.
Ich glaube, das verwirrt das Ganze ein bisschen mehr und wie du halt sagst, ist es schon, ja, also wir kriegen es nicht hin im Profibereich, dass die Leute vernünftig in dem Sinne im Regelwerk tackeln können und dann, man will es halt im Amateurbereich noch irgendwie präzise haben, ja. Schwierig, finde ich tatsächlich, ja.
Und das nächste noch, habe ich auch wieder woanders gelesen, sondern nicht, dass du mich wieder...
Schon wieder Austin Healy, Hauptsache nicht Austin Healy.
Guardian oder so. Was ist mit Amateurspielern oder semi-professionellen Spielern, die aber kurz... Oder die switchen zwischen professionell. Es gibt ja Leute wie auch ITM Cup in Neuseeland, wo da halt Leute hast, nein, die sind voll bezahlt. Und es gibt Leute, die arbeiten noch so ein bisschen nebenbei oder so. Und die haben dann die Möglichkeit, vielleicht von Championship Rugby, also der zweiten Liga in England, hochzugehen. Ja. Und da sind dann komplett neue Tackle-Regeln. Was ist, wenn Deutschland als komplette Amateurmannschaft oder so dann auf einmal gegen Georgien spielt oder so und über Jahre hinweg die Leute an komplett andere Tackle-Regeln gewöhnt sind.
Ja.
Also und die Idee ist ja, dass also wenn das in England einigermaßen klappt oder so, dass das, ich glaube, Australien hat auch angekündigt, dass sie das einführen wollen. Also momentan finde ich das sehr schlecht durchdacht und ein bisschen gaga, aber naja. Weiß nicht, auf jeden Fall, also für die, die es nicht so mitbekommen haben, in einigen Regionen in England und auch bei den Clubs sind die Leute richtig, richtig sauer. Und das sind die Leute, die eigentlich auch das Spiel tragen. Grassroots Rugby und, ne?
Ja.
Naja. Ja, das ist eine Diskussion. Ansonsten Super Rugby, ja. Chiefs sind ganz gut.
Sobald die weg von Gartman sind, dann geht's denen gut.
Ja, Damien McKenzie ist auch wieder da, hat mal jetzt, glaube ich, an 10 gespielt. Ich hoffe so, dass der bei der Weltmeisterschaft dabei sein wird. Ansonsten, ja, Crusaders haben ein bisschen geschwächelt, aber die ist ein bisschen witzlos, weil ich glaube, es sind 12 Teams und 8 qualifizieren sich für die Finals-Runde. Also, weißt du, was ich meine?
Ja, ich bin nicht so logisch dann. Ja.
Also unten stehen halt, und das ist dieses Moana Pacifica Team, was in Auckland eigentlich seine Homebase hat, das hat nur 2 Punkte und da sind auch recht wenig Leute, gucken da zum Zuschauen. Es ist ja irgendwie eine Mannschaft, also es, neben der Fijian Drua, die auf 11 stehen, das sollte halt die Pacific Island Nations stärken.
Ja.
Weiß nicht. Ist vielleicht noch ein langer Weg, ne? Das Bild für die australischen Mannschaften sieht so aus wie immer. Brumbies stehen ganz oben und dann kommt erstmal lange nichts.
Ja.
Und ich frage mich auch, wie Western Force und Melbourne Rebels, ich meine, es ist die alte Diskussion, die wir schon vor 2 Jahren hatten,
Ja.
wie die sportlich, also ich glaube, Western Force ist noch schlimmer. Die bestehen eigentlich nur zur Hälfte aus irgendwelchen alten englischen Spielern oder so. Also die irgendwie schon über ihren Zenit drüber sind und nochmal mit 34 da nochmal eine Saison dranpacken oder so. Und ich weiß nicht, ob das so nachhaltig ist und dem australischen Rugby hilft.
Ja.
Ja, so, Rant vorbei.
Ja, gut gerantet trotzdem. London Irish Finanzprobleme, das hast du auch was geschickt, da weiß ich aber davon gar nichts.
Die haben im letzten Monat ihren Spielern keine Gehälter gezahlt.
Okay.
Und das war mir auch neu. Also das habe ich eben gerade, also April Wages, was heißt, dass sie vielleicht die dritte Mannschaft sind nach Worcester und Nawaz, die dieses Jahr schon Finanzprobleme haben. Aber ich weiß nicht, wie es da weitergehen wird oder so. Also das kam gerade, weiß nicht, vor 2 Stunden erst rein oder so.
Ja.
Aber auf jeden Fall nicht gut, wenn halt eine der immer noch stärksten Ligen der Welt, professionell, also professionell, halt so ein Finanzproblem hat. Das wirft halt kein
Ja.
gutes Licht auf das Ganze, ne?
Ja.
Hoffen wir, wenn wir nächste Woche keinen Pott machen, wo halt, naja, London Irish irgendwie Dings anmelden muss, Insolvenz.
Ja, nein, das wäre blöd, ja. Auch besonders, weil die eigentlich in dieser Saison recht gut waren. Ja, aber sah gerade nicht viel aus, ja, klar.
Tja.
Tja, vielleicht reicht's für heute erstmal. Wir waren wieder am Start. Und. Oder wolltest du noch was sagen? Sorry.
Nee, Wochenende steht ja USC steht an, ne? Jetzt kommen, also komischerweise, jetzt hat Leinster das Halbfinale gespielt und jetzt spielen sie das Viertelfinale in der komischen USC Championship, die ich immer weniger, naja. Weiß nicht, ich spiele selber nächstes Wochenende. Mal gucken.
Ich
Guckst du dir
meine,
da was an?
ja, also Stormers Bulls vielleicht nicht, Leinster Sharks vielleicht schon, Glasgow Warriors Monster vielleicht eher nicht und das letzte Spiel ist dann Freitag schon? Ulster Connacht, ja, Irische Derby, vielleicht ziehe ich mir das auch mal rein, ja, schon.
Okay.
Na schön.
Gut. Ja, dann machen wir Schluss und hoffentlich hören wir uns nächsten Montag, ne?
Hoffentlich mal. Alles klar. Dann vielen Dank fürs Zuhören und Dankeschön, dass ihr wieder am Start seid, natürlich. Und hoffentlich bis bald wieder bei Vorpass.
Vorpass.
Buenos Aires am 16. Oktober 2024. Liam Payne stürzt vom Balkon seines Hotelzimmers. Mit 31 Jahren, in seinem Blut Alkohol, Kokain, Antidepressiva. War es ein Unfall? Ein Suizid? Oder hätte dieser Tod verhindert werden können? Der Ex-One Direction Star wurde mit 16 berühmt, eilte danach von Recall zu Recall, von Bühne zu Bühne, Rückfälle, Therapieabbrüche, Neustarts inklusive, aber trotzdem, es ging immer weiter. In dieser Folge von Tatort Musik geht es nicht nur um seinen Sturz, sondern vor allem um die Frage, warum in diesem Geschäft kaum jemand mal rechtzeitig Stopp sagt. Liam Payne, Recall bis in den Tod. Jetzt überall, wo es Podcasts gibt.
Vorpass, der Rugby-Podcast mit Vivian Bahlmann, Donal Peoples und Georg Molz auf meinsportpodcast.de.